Anneliese Knob-Graf, die kleine Schwester des zur Weißen Rose gehörenden und am 12. Oktober 1943 hingerichteten Münchner Medizinstudenten Willi Graf, lebt heute in Bühl. Heute ist sie neben Marie-Louise Schulze-Jahn, Hildegard Hamm-Brücher und Franz Josef Müller eine der letzten Zeitzeugen, die sich unmittelbar an den Widerstand der studentischen Oppositionsgruppe Weiße Rose erinnern, die im Zusammenhang mit der Flugblattaktion vom 18. Februar 1943 verhaftet und zum Tode verurteilt worden. Wenige Stunden nach der Flugblattaktion wurde Anneliese gleichzeitig mit ihrem Bruder Willi Graf verhaftet. Anneliese blieb fast ein halbes Jahr inhaftiert und wurde mehrfach verhört. Ihre Zelle teilte sie unter anderem mit Angelika Probst, der Schwester von Christoph Probst, einem ebenfalls verhafteten Studenten aus dem Münchner Freundeskreis. Anneliese konnte Verhaftung und Verfolgung überleben, weil ihr Bruder Willi sie mit bewundernswerter Konsequenz nicht in die konspirativen Aktionen eingeweiht hatte. Sie habe von den Aktivitäten wirklich nichts gewusst, stellt sie bis heute fest und unterscheidet sich dadurch von manchen Familienangehörigen anderer Regimegegner, die nachträglich betonen, von den Regimegegnern ins Vertrauen gezogen worden zu sein. Diese Wahrhaftigkeit und Gradlinigkeit macht einen guten Teil der Autorität aus, die Anneliese Knob-Graf heute als wichtige Zeitzeugin ausstrahlt. Nicht zuletzt deshalb wurde sie als Gewährsfrau so wichtig für die zeithistorische Forschung, für unseren universitären und schulischen Unterricht. Obwohl sich Anneliese Knob im Kreis der studentischen Münchner Regimegegner bewegte und die Mitglieder der Weißen Rose persönlich kannte, erschien ihre Unkenntnis den Ermittlungsbeamten der Gestapo als glaubwürdig. So wurde sie im Juni 1943 aus der Haft entlassen. Sie schrieb sich an der Universität Freiburg ein, um Abstand von München zu gewinnen und sich auf den Beruf als Gymnasiallehrerin vorzubereiten. Als sie die Nachricht von der Hinrichtung ihres von ihr nicht nur verehrten, sondern geliebten Bruders erhielt, dadurch lebte sie einen sehr tiefgehenden, bis heute spürbaren und ihr Leben bestimmenden Schock. Die letzte Bitte ihres Bruders wurde Anneliese Knob-Graf zum Auftrag. Sie wurde durch den Geistlichen übermittelt, der Willi Graf auf dem Weg zur Hinrichtung begleitete. Willi Grafs letzter Wunsch, auf einem dreiteiligen Notizzettel stenografiert, richtete sich auch an seine Freunde und wurde für Anneliese zu einer Verpflichtung. Sage, so lesen wir, sage auch allen anderen Freunden meinen letzten Gruß. Sie sollen weitertragen, was wir begonnen haben. Diesen Auftrag hat sie nicht zuletzt in einer Reihe von publizierten Vorträgen, sehr früh auch im Rundfunk, und Aufsätzen aufgenommen, die ausdrücklich Gedanken aus den Flugblättern und Aufzeichnungen aufnehmen. Sie fügen sich zu einem Vermächtnis, das die Erinnerung der Nachlebenden prägt, und dieses Vermächtnis wird auch deutlich in dem Vortrag, den sie vor Studierenden in Karlsruhe und in München gehalten hat und der nun zu hören ist.
Liebe Anwesende, lieber Herr Viereck, vielen Dank für Ihre Begrüßung. Ich bin hier nicht zum ersten Mal. Ich war dabei, als dieses Haus mit Kardinal Döpfner eingeweiht wurde. Es war, glaube ich, mein erster sogenannter öffentlicher Auftritt. Ich war zwischendurch schon mal hier und auch mein Mann hat immer mal zwischendurch einige Zeit hier als Gast verbracht. Ich habe so sowas keine Zeit. Ich muss immer noch reisen und reisen und die Botschaft meines Bruders weiterbringen und auch heute hierher zu Ihnen. Das Telegramm an den Volksgerichtshof in Berlin, das der Oberstaatsanwalt München am Abend des 12. Oktober 1943 aufgeben ließ, hatte die vorgeschriebene Unauffälligkeit, Angelegenheit heute ohne Zwischenfall erledigt. Was erledigt war, wurde am nächsten Tag in vorschriftsmäßiger Protokollierung auf den Postweg gegeben, mit allen Aktenzeichen und Vermerken in der Strafsache gegen Graf Wilhelm. Das heißt dort, der Hinrichtungsvorgang dauerte vom Verlassen der Zelle angerechnet 1 Minute und 11 Sekunden, von der Übergabe an den Scharfrichter bis zum Fall des Beiles 11 Sekunden. Zwischenfälle oder sonstige Vorkommnisse von Bedeutung sind nicht zu berichten. So schlug sich im internen Amtsdeutsch der NS-Justiz die Vollstreckung des 6. Todesurteils aus den beiden Prozessen gegen den inneren Kreis der Weißen Rose nieder. Alles juristisch perfekt abgesichert, präzise formuliert, sorgfältig abgestempelt, besiegelt, abgeheftet. Willi Graf starb einen einsamen, lang erwachten Tod. 8 Monate, 250 Tage lang Kampf gegen die Angst, geheime Hoffnung, Gebete, Vertrauen auf Gott, Gedanken der Liebe an die Angehörigen und Freunde. Ein einsamer Tod. Fern von den Mitstreitern der Weißen Rose, durfte er sie überleben? Würde das Gericht milde walten lassen, dem Gnadengesuch der Eltern stattgeben? Keineswegs. Willi Graf wurde nur deshalb allein geschont, weil man von ihm Auskünfte über das Umfeld der Weißen Rose erwartete. Willi gab keinen Namen preis und viele seiner Freunde blieben dadurch vor dem Zugriff der Gestapo bewahrt. Das Gnadengesuch unserer Eltern war längst von Hitler persönlich unterschrieben, abgelehnt worden. Ein halbes Jahr warten auf das letzte sich Öffnen der Zelle, auf die Ankunft des Vollstreckungsbeamten, den Eintritt des Gefängnisgeistlichen, 6 Monate lang Übung in der Ars Moriendi, allein in der Todeszelle am Tag und in den langen Nächten. Und dann dieser Tod. Wir Angehörigen erhielten keine Nachricht. Nach einigen Wochen wurde uns eine formale Urkunde übersandt. Die Spalte Todesursache trug die lakonische Eintragung Enthauptung. Doch der Staatsanwalt hatte sich geirrt. Der Fall Willi Graf und der seiner Freunde aus dem Kreis der Weißen Rose war nicht erledigt. Wie wenig das zeigt die Tatsache, dass die Weiße Rose als Sinnbild des unerschrockenen Gewissens unter der NS-Diktatur zu den stärksten Manifestationen des Widerstands im Dritten Reich gehört und in der Öffentlichkeit entsprechend gewürdigt wird. Wir erinnern uns. Am 22. Februar 1943 wurden die Geschwister Scholl und Christoph Probst gleich nach ihrem Prozess hingerichtet. Am 19. April fand der zweite Weiße-Rose-Prozess statt. 14 Angeklagte wurden verurteilt, 3 von ihnen zum Tode. Kurt Huber, Alexander Schmorell und Willi Graf. Das Gedenken an die Weiße Rose ist inzwischen in die Lebensgrundlagen der Zweiten Deutschen Republik eingegangen. Formen und Inhalte dieser Erinnerungen sind ein Spiegel der Geschichte der Bundesrepublik. Sie sagen mehr über uns als über die Menschen, derer wir inzwischen gedenken. Nunmehr sind auch Plätze, Straßen, Schulen und andere Institutionen nach den Mitstreitern der Weißen Rose benannt. Gedenktafeln und Stätten werden für sie errichtet. Ausstellungen sind ihnen gewidmet. Biografien und Dokumentationen, Rundfunk- und Fernsehsendungen, Opern und Filme, ein Literaturpreis sowie auch Briefmarken erinnern an die Weiße Rose. Und warum wohl gerade an sie? Die Weiße Rose, so denke ich, hat vor allem aus 2 Gründen besondere Beachtung gefunden. Zum einen treffen wir bei ihr auf Christen, die sich anders verhielten als die kirchliche Mehrheit. Die Flugblätter der Weißen Rose haben an dem verbrecherischen Charakter des NS-Systems als Ganzem keinen Zweifel gelassen und neben der Unterjochung des eigenen Volkes auch die staatlich organisierte Ermordung von Juden und Polen angeprangert. Hier haben Christen ihr Leben eingesetzt für Recht und Freiheit aller, nicht nur der Christen. Die andere Besonderheit dieser Gruppe ist es, dass wir in ihr nicht erfahrene Politiker, Gewerkschaftsführer, Militärs oder Diplomaten finden, sondern junge Menschen, die 1933 erst 15 Jahre alt waren oder auch jünger, die sich unter der herrschenden Propagandaglocke ihr politisches und moralisches Urteil in geistiger Selbstbehauptung hatten bilden müssen. Die Weiße Rose war ein zwangloser Kreis von Gleichgesinnten, ohne eine organisatorische Struktur, ohne eingetragene Mitgliedschaft und ohne programmatisch festgelegte Anweisungen, ein Freundschaftsbund, dessen Dynamik auch manche Außenkontakte hervorbrachte. Was hätten aber auch diese jungen Menschen, isoliert im eigenen Volk, unerfahren in politischen Agitationen, kundig mit Büchern und Worten zwar, doch unkundig in den Strategien einer Konspiration, was hätten sie denn anderes ausrichten können als eine menschliche Rebellion gegen Unmenschlichkeit? Die Mitwirkenden der Weißen Rose waren, wenn man diesen Namen nicht nur für die später Hingerichteten gelten lassen will, sondern auch für jene, die von dem Unternehmen wussten, 10 bis 15 junge Medizinstudenten, die in einer Münchner Studentenkompanie zusammengefasst waren, dazu einige Studentinnen der Medizin, der Philosophie und der Sprachen. Auch 17-jährige Schüler waren darunter, die bei der Versendung von Flugblättern halfen. Einbezogen waren auch ältere Freunde, Schriftsteller, Buchhändler, Architekten, Maler, Gelehrte, die die weltanschaulichen und politischen Auffassungen der Studenten mitprägten und beeinflussten. Ich nenne hier Karl Muth und Theodor Hecker. Im Juni 1942 begannen die Studenten ihre Flugblattaktionen. Die ersten 4 Folgen haben sie innerhalb von 14 Tagen verfasst und verteilt. Die 2 letzten Folgen im Januar und Februar 1943 verbreitet. In der Annahme, die Universitäten seien doch die Zentren der politischen Opposition, verfolgten sie die Absicht, auch in anderen Hochschulen Verbündete zu gewinnen oder mit bereits bestehenden illegalen Gruppen zusammenzuarbeiten. Kurz vor ihrer Hinrichtung hatte Sophie Scholl zu einer Mitgefangenen gesagt: "Was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden? Unter der Studentenschaft gibt es bestimmt eine Revolte." Doch diese Hoffnung erwies sich als Illusion. Es war ein Irrtum zu glauben, dass mit einem spektakulären Ende der Weißen Rose die Studentenschaft eher zu bewegen sei, als durch zähe, im Anonymen verhaftende, harrende illegale Arbeit. Als Fazit bleibt: Von der Mehrheit der Studenten wurden die Überzeugungen und Wertvorstellungen der Weißen Rose nicht geteilt. Alle verfügbaren Quellen weisen eindeutig darauf hin, dass sich schon bei der Verhaftung der Geschwister Scholl die trostlose Passivität der anwesenden Studenten offenbarte und sie die Ansprache des Rektors über die Notwendigkeit polizeilicher Maßnahmen gegenüber den Hochverrätern laut bejubelten. Rektor Wüst konnte am Tag darauf dem Ministerium melden, dass die Münchner Studentenschaft in einer ungewöhnlich eindrucksvollen, ja geradezu ergreifenden Weise ihre Verachtung gegen die Machenschaften jener Hochverräter zum Ausdruck brachte. Die vernichtende Niederlage von Stalingrad im Januar 1943 schien ein Signal für den nahen Zusammenbruch des Regimes zu sein. Hans Scholl, Alex Schmorell und mein Bruder entschlossen sich daher, durch Parolen an öffentlichen Gebäuden der Innenstadt München ihre Mitbürger zum Kampf gegen den nationalsozialistischen Terror aufzurufen. Nieder mit Hitler! Hitler der Massenmörder, Freiheit, so stand es in großen Lettern geschrieben. Auch kam es zu ersten Kontakten mit Widerstandsgruppen in Berlin sowie zum Kreisauer Kreis. In den 6 unter Lebensgefahr in Postbriefkästen verteilten Flugblattfolgen erleben wir die blanke Empörung einer im Menschsein zutiefst getroffenen Jugend. Der Inhalt dieser Aufrufe war eine Anklage gegen die Nazi-Despoten und von Mal zu Mal wurden diese Anklagen schärfer. Im ersten Flugblatt ging es fast noch akademisch zu. Man zitierte Schiller und Goethe und beschwor die auf den Rechtsstaat gegründeten Werte wie Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit. Dann wurde es deutlicher und konkreter. Die Verfasser forderten auf, sich aufzuraffen und endlich mitzuhelfen, das Joch abzuschütteln, das die Welt bedrückt. Angesichts der Tatsache, dass seit der Eroberung Polens 300.000 Juden in dem Land auf bestialische Art ermordet worden sind. Und weiter. Wir müssen das Böse dort angreifen, wo es am mächtigsten ist. Und es ist am mächtigsten in der Hand Hitlers. Immer verzweifelter wurde der Ton. Mit mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk in den Abgrund. Blindlings folgt es seinen Führern ins Verderben. Es schläft in seinem dumpfen, blöden Schlaf weiter und gibt diesen faschistischen Verbrechern Mut und Gelegenheit, weiter zu wüten. Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Die weiße Rose lässt euch keine Ruhe. Und dann im letzten Flugblatt. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, Recht und Sühn zugleich, ihre Peiniger zerschmettert und ein neues geistiges Europa aufrichtet. Die Freunde der Weißen Rose hatten also öffentlich bekundet, was sie fühlten und dachten. Dafür mussten sie sterben, hingerichtet von einem Regime, dass sie als die Inkarnation des Bösen entlarvt hatten, was die so Angeprangerten nur mit Mord zu beantworten wussten. Lassen Sie mich an dieser Stelle hinweisen auf die vor einigen Jahren in den Archiven der Staatssicherheit in Ostberlin aufgefundenen Verhörprotokolle der Weißen Rose. Entgegen der bisher dann weit verbreiteten Meinung, die Flugblattverteilung an der Universität sei ein Selbstopfer oder spontaner Alleingang der Geschwister Scholl gewesen, kann man doch nun davon ausgehen, dass diese Aktion zumindest mit den Hauptbeteiligten vorher abgesprochen war, was übrigens auch mein Bruder bei seiner Vernehmung zum Ausdruck brachte. Festgelegt war aber doch wohl nicht der Termin und auch nicht die spektakuläre Tat, die Flugblätter in den Lichthof der Universität zu werfen. Zudem erhält durch diese Akten die Frage, ob die These vom gewaltlosen Widerstand weiterhin uneingeschränkt aufrechtzuerhalten ist, einen ganz neuen Aspekt. Immerhin ist am 18. Februar bei den Hausdurchsuchungen in den Wohnungen von Scholl und Schmorell ein nicht unerhebliches Munitionsdepot entdeckt worden. Zum Beispiel bei Scholl eine Armeepistole 0,8 Kaliber 9 mm und ungefähr 200 Patronen. Bisher wurde in den meisten Darstellungen die Weiße Rose als Gegenbild zum Widerstand des 20. Juli 1944 betrachtet und auch eingeordnet. Dabei wurden die Studenten als idealistisch denkende Helden hochstilisiert. Es wurde und wird auch bis heute vielfach die Meinung vertreten, dass eine Opposition, die weitgehend christlich motiviert war, einen Widerstand mit Waffen von vornherein ausschließen müsste. Und es gab auch innerhalb der Gruppe divergierende Bewertungen der Frage, ob auch in einem Verbrecherstaat das Gebot »Du sollst nicht töten« Geltung habe oder ob unter solchen Voraussetzungen andere moralische Maßstäbe anzuwenden wären. Dies waren übrigens Diskussionen, die im Freundeskreis meines Bruders bereits vor dem Krieg eine große Rolle spielten. Es ging um die entscheidende und auch im Umfeld von Dietrich Bonhoeffer aufgeworfene Frage, ob das sich Heraushalten aus politischen Konflikten nicht eine größere Schuld sei, als das sich Einlassen auf politisches Handeln, das im Konfliktfall nicht frei von Schuld sein könne. In seinen Verhören hat Hans Scholl mehrfach bestritten, während der Schmieraktion, ein Wort der Gestapo, in der Münchner Innenstadt bewaffnet gewesen zu sein. Die in seiner Wohnung befindliche Waffe habe er in Russland organisiert. Hingegen erklärte Alexander Schmorell im Verhör, Hans Scholl hätte bei den Schmierereigängen eine Schusswaffe mit sich geführt, von der er auch Gebrauch gemacht hätte, wenn sie ertappt worden wären. Ob auch Willi Graf eine Schusswaffe bei sich hatte, wisse er nicht. Es bleibt also unklar, ob Scholls Aussagen der Wahrheit entsprechen. Die Gestapo sah jedenfalls in dem entdeckten Waffenbestand ein Indiz für gewaltsame Umsturzpläne. Wie dem auch sei, fest steht doch nunmehr, dass die Hypothese vom gewaltfreien Widerstand nur insofern zutrifft, als die Aktionen ohne Einsatz von Waffengewalt abliefen. Jedenfalls fühlte sich das Regime durch die Flugblätter der Weißen Rose so sehr verunsichert, ja herausgefordert, dass es mit aller Kraft auf die Zerschlagung der Gruppe hinarbeitete. Mit Erfolg. Wurden noch am 18. Februar 1943 die Geschwister Scholl beim Verteilung des 6. Flugblatts im Lichthof der Universität München von einem obrigkeitshörigen Hausschlosser gefasst und bald darauf weitere unmittelbar Beteiligte samt ihren Angehörigen, auch mein Bruder und ich, sowie eine Anzahl verdächtiger Personen verhaftet. Was hat Willi Graf getan? Er hat sich im Sommer 1942 dem Kreis der Weißen Rose angeschlossen. Im Saarland hat er über Weihnachten, Neujahr 1942-43 alte Freunde als Helfer und Unterstützer zu gewinnen versucht und Ende Januar ein vervielfältiges Gerät weitergegeben. Er hat mit anderen zusammen das 5. Flugblatt Aufruf an alle Deutsche verteilt. Er hat Briefumschläge besorgt und Geld gestiftet, sowie die Freiheitsparolen an Gebäuden der Münchner Innenstadt gepinselt. Und er war auch an der Herstellung und Verbreitung des letzten Flugblatts beteiligt. Im Folgenden möchte ich skizzieren, in welchem Rahmen, unter welchen formenden Kräften sich Willis Persönlichkeit entwickelte. Wir wuchsen in Saarbrücken auf, in einem von der katholischen Tradition geprägten Elternhaus. Willi besuchte ein humanistisches Gymnasium und wurde mit 11 Jahren Mitglied des katholischen Schülerbundes Neudeutschland, ein der Tradition der Wandervogelbewegung verpflichteter Bund, in dem sich ein gegen Spießertum und bürgerliche Enge gerichteter Protest wachhielt. Nach dem Abitur im Jahr 37 begann er in Bonn mit dem Studium in Medizin. Er entschloss sich dazu, weniger aus Neigung, sondern weil in diesem Fach die politische Einengung durch die Parteiorgane vergleichsweise gering war. Möglicherweise hätte er lieber Geschichte und Deutsch studiert. Schon früh hatte mein Bruder die bedrohende Atmosphäre des nationalsozialistischen Reglements mit seinem totalen Erziehungsanspruch erkannt. Ein Reglement, dem er sich durch konsequentes Nein-Sagen zu entziehen wusste. Er weigerte sich trotz des Drängens der Eltern und Lehrer, der Hitlerjugend beizutreten und er strich in seinem Adressbuch einige Namen seiner Schulfreunde durch. Und an den Rand schrieb er lakonisch, ist in der HJ. 1934 schloss Willi sich, er war gerade 16 Jahre alt, dem sogenannten Grauen Orden an, in dem illegalen Kreis südwestdeutscher Bündischer. Hier empfing er maßgebende literarische und theologische Impulse und er tat alles, um sich diese geistige und kulturelle Welt anzueignen und zu erhalten. Gruppen dieser Art waren für die damalige Situation charakteristisch. Sie existierten getarnt und weitgehend isoliert. Das heißt, sie standen nur über persönliche, nicht über organisierte Verbindungen miteinander in Kontakt. Die Beachtung ungeschriebener Regeln war selbstverständlich. Unbedingte Verlässlichkeit zum Überleben notwendig. Man bediente sich auch gewisser Codesprachen, die vielfach mit Zitaten aus der Dichtung bestritten wurden. Die Wege und Tricks, sich der totalen organisatorischen Erfassung durch Partei und Staat zu entziehen, wurden gemeinsam überlegt. Und mit gegenseitiger Hilfe wurde diese Verweigerung auch praktiziert. Ständig auf Entdeckung gefasst, verteidigten die Freunde unbeirrt ihren Freiraum. Sie wollten gemeinsam ihr eigenes Leben leben, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Freundschaft, dieses Lebensgefühl war bereits in den 30er Jahren politisch relevant. Das unverlogene Freundeswort stand gegen die allgemein gewordene öffentliche Verlogenheit. Das Vertrauen zueinander gegen das weit verbreitete Misstrauen, die freie Entscheidung zueinander als Wert an sich. In einer Zeit, da Kameradschaft von oben befohlen wurde. Das Wissen um solche Freundschaft war für meinen Bruder von lebenswichtiger Bedeutung. Zwar zielten er und die Gleichgesinnten nicht von vornherein auf offenen Widerstand gegen das Regime, sie waren jedoch Kraft ihrer Geistesart widerständig. Indem sie so waren, setzte sie sich ab von der totalen Gleichschaltung des Staatsapparates. Entscheidend wurde die Frage, was haben wir zu tun? Es begann die Entwicklung von zunächst unpolitischen über unbewusst politische bis hin zu bewusst politischen Menschen. Ende Januar 1938 gelang der Gestapo die Entdeckung des Grauen Ordens, hinter dem sich schon lange eine die HJ versetzende Geheimorganisation witterte. Willi wurde verhaftet und mit 17 anderen wegen sogenannter bündischer Umtriebe angeklagt, mit der Begründung, den einschlägigen Verbotsbestimmungen zuwidergehandelt zu haben. Zum Beispiel, so hieß es, das Pflegen bündischen Brauchtums und Gedankenguts, das Benutzen des schwarzen Kotenzeltes der Lappländer, das Sitzen auf Matratzen bei Heimabenden, Fechten mit Stöcken und Peitschen, Spielen auf der Balalaika, Singen bündischer Lieder mit russischem Einschlag, so lautete die Anklageschrift. Nach der Annexion Österreichs wurde das Verfahren nach einigen Wochen eingestellt. Die Angeklagten gingen straffrei aus. Willi nahm von jeher seine Freunde ganz für sich in Anspruch. Der Familie wurden sie nur selten vorgestellt, da ihm jede Begrüßungszeremonie als lästige Zeitvergeudung erschien. Schon 1935 hatte ich den Eindruck, als ob die Zusammenkünfte meines Bruders und seiner Freunde Verschwörungen seien, an denen kein anderer und überhaupt schon nicht ein Mädchen teilnehmen durfte. Umso lieber ging ich dann im Winter 1942-43 auf seinen ausdrücklichen Wunsch ein, mit ihm zusammen in München zu studieren. Hier machte er mich auch mit den Freunden aus dem Kreis der Weißen Rose bekannt, zu einer Zeit also, da diese bereits mit ihren Flugblattaktionen begonnen hatten. Sie alle waren vielseitig begabte, weltoffene Menschen, die das Leben liebten und genießen konnten. Es verband sie die Liebe zu Musik, zu Dichtung und Sprachen. Sie teilten ihre Neigung für Geschichte, Theologie und Philosophie. Sie distanzierten sich davon, Vater Staat als Lehrmeister anzuerkennen, und sie setzten sich auch kritisch mit Mutter Kirche auseinander. Einig waren sie sich vor allem in der kompromisslosen Ablehnung des Regimes und gleichermaßen wuchs in ihnen der Mut, sich dem Unheil entgegenzustellen. Doch bleibt festzuhalten, dass die in vielen Publikationen verbreitete Pauschalisierung der ganzen Gruppe nicht so zutrifft. Denn bei aller Übereinstimmung im Wesentlichen hatten sich in diesem Kreis sehr eigenständige Naturen zusammengeschlossen und so individuell wie die geistige Prägung, die familiären Voraussetzungen und das menschliche Profil eines jeden waren ihre Entwicklungsphasen, ihre Wertesysteme und Denkweisen, ihre politischen Ideen wie auch ihr Weg zum Glauben. Zwar war bei allen Mitgliedern des Freundeskreises die Beschäftigung mit dem Christentum eine zentrale Frage. Sie rangen um lebendigen Glauben, der ihnen moralische Instanz, Basis für Freundschaftsbeziehungen und Anleitung zum Handeln war. Doch während die anderen nicht so streng an eine Konfession gebunden waren, nahm mein Bruder durch seine selbstverständliche, in der katholischen Tradition verwurzelte Religiosität eine Sonderstellung ein. Auch herrschte unter den Freunden über die Form und das Ausmaß ihres Widerstands durchaus verschiedene Meinungen. Von Anfang aber war allen klar, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden dürfe, ja bereits verloren sei. Welche geistigen und sittlichen Anstrengungen muss es wohl diese jungen Menschen aus vorwiegend national denkenden Familien gekostet haben, sich zu der Auffassung durchzuringen, um des Vaterlandes willen die Niederlage Deutschlands betreiben zu müssen? An einigen Zusammenkünften und Lesungen dieses Freundeskreises habe ich gemeinsam mit meinem Bruder teilgenommen. Dieser Kreis war auch offen für Bekannte und Freunde, sofern sich diese als, wie es hieß, politisch einwandfrei und vertrauenswürdig erwiesen hatten. Doch wurde diesem größeren Kreis über den Plan und den Aufbau, diese Verschlüsselungen benutzte mein Bruder im Tagebuch bei der Umschreibung der Widerstandsaktivitäten, nie gesprochen. Mir wurde aber zunehmend klar, dieser Zirkel lebte ein gespaltenes Leben zwischen dem Staatsterror und dem kollektiven Taumel auf der einen Seite und dem politisch wachen, ständig gefährdeten Leben im Freundeskreis auf der anderen Seite. Indessen hat mein Bruder trotz unserer inneren und äußeren Nähe mir gegenüber nie etwas Konkretes über seine Beteiligung an den Widerstandsaktionen verlauten lassen. Sei es, um mich nicht in Gefahr zu bringen, sei es aus grundsätzlichen Erwägungen, denn er vertrat entschlossen die Ansicht, dass solche Aktivitäten nichts für Frauen seien. Auch wenn Hans Scholl nicht nur seine Schwester mit einbezogen, sondern auch einige Studentinnen des Freundeskreises eingeweiht und mit der Verteilung der Flugblätter betraut hatte, hielt mein Bruder, der stärker als die anderen von einer männerbündig orientierten Lebensform geprägt war, bis zuletzt an seinen Vorbehalten fest. Als ich ihn bei einem Gefängnisbesuch heimlich, leise danach befragte, warum hast du mir denn nichts gesagt, war seine ebenso leise, aber bestimmte Antwort: Das war doch nichts für dich. Es war also nichts für mich. Eine entschiedene Absage, die Willi aber nicht daran hinderte, unter meinem Bett ein Vervielfältigungsgerät zu deponieren. Gewiss ein gewagtes Unternehmen. Das Gerät wurde von einem Freund entdeckt, der während meiner Gefängniszeit mein Zimmer bezog. Er nahm den Apparat auseinander und versenkte ihn nachts in der Isar. Es war übrigens der auch dem ND zugehörigen Hermann Grings, der diese Maschine dann in die Isar versenkte. Auf seine Weise hat Willi mich jedoch an dem Geschehen teilnehmen lassen. In seinem Abschiedsbrief schrieb er: Du weißt, dass ich nicht leichtsinnig gehandelt habe, sondern aus tiefster Sorge und im Bewusstsein der ernsten Lage gehandelt habe. Was unsere geschwisterliche Beziehung betrifft, herrschte während unserer Jugendjahre ein heiter, ironischer Umgangston zwischen uns. Im Laufe der Zeit indessen wurde Willi zu meinem unermüdlichen Mentor und Berater. Manche seiner sehr zahlreichen Briefe enden mit der Zusicherung: Auf mich kannst du dich in jedem Fall verlassen. Als wir dann in München zusammen wohnten, bemühten wir uns bei ausgiebigen abendlichen Gesprächen und religiöse Durchdringung und Gestaltung unseres Lebens. Christsein war für meinen Bruder von Jugend auf der existenzielle Grund des Lebens, doch nicht der durch eingefahrene Wege der Frömmigkeit gewiesene, sondern der durch persönliche Erfahrung in freier Verantwortung gewählte. Die Erkenntnis, dass Christsein und Menschsein eine Einheit bilden müssen, forderten ihn als politisch denkenden und handelnden Christen. Das durchaus nicht immer im Einvernehmen mit der Amtskirche. Kampf gegen diesen Staat war für ihn die konsequente Folgerung einer Maxime, die er im Juni 1942 in einem Brief an mich formuliert hatte: Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung. Für uns aber ist es Pflicht, dem Zweifel zu begegnen und eine eindeutige Richtung einzuschlagen. Zu dieser Art des Christseins gehörte auch eine kritische Einstellung zu unserer familiären religiösen Erziehung. Sie sei, so schrieb er mir, denkbar schlecht und voller Unmöglichkeiten, und er fuhr fort: Urteilskraft und lebendige Überzeugung haben wir nicht mitbekommen, um in der Lage zu sein, auch diese Weltanschauung zu verteidigen. Er selber besaß eine unzerstörte Wahrnehmungsfähigkeit für Recht und Unrecht, für Wahr und Unwahr und einen unbestechlichen Willen, für das einzutreten, was er als wahr und richtig erkannte. So fand er den Weg zu einem Christentum der Tat, das weder durch kirchliche Ambivalenz verstellt, noch durch untätiges Abwarten blockiert oder taktisches Agieren eingeengt war. Eine Taktik, die auch darauf hinauslief, sich willig und opferbereit in den Krieg für Hitler-Deutschland einzuordnen, sich und andere ermunternd, ihre Pflichten gegen Führer, Volk und Vaterland zu erfüllen und für das teure Vaterland siegreich zu kämpfen oder mutig zu sterben. Die Amtskirche hatte jedenfalls keinen Zweifel daran gelassen, dass sie von ihren Gläubigen die Erfüllung patriotischer Pflichten forderte. Willi aber wuchs hinaus über diese Forderungen seiner Kirche, der Obrigkeit bedingungslos untertan sein zu müssen. Er wandte Maßstäbe christlicher Ethik an, die seinem eigenen Gewissen entsprachen und ihn zwangsläufig dazu brachten, auch ohne kirchlich-institutionelle Rückendeckung das Böse zu bekämpfen. Was mag er wohl, so denke ich oft, was mag er wohl von den Älteren und auch von vielen Kirchenvertretern gehalten haben, die still sein und sich anpassen empfohlen, die Gehorsam verlangten, wo doch Aufruf zur Opposition das Gebot der Stunde gewesen wäre. Mir ist im Laufe der Jahre immer klarer geworden, dass unser Elternhaus nur im geringen Maße Willis Haltung und Gewissensentscheidung beeinflusst hat. Wichtigere Anstöße kamen aus dem kulturellen Milieu seiner bündischen Freunde, die auch bestimmte Konventionen des Elternhauses und der Institution Kirche in Frage stellten. Unsere Eltern waren im weitesten Sinne autoritätsgläubig. Kanzel und Kirche galten ihnen als die oberste Instanz. Zwar lehnten sie den Nationalsozialismus ab, doch weniger, weil sie ihn als politisches System und weltanschauliche Struktur verabscheut hätten, sondern weil das Regime sich zunehmend auch als kirchenfeindlich erwies. Sie waren, wie viele andere auch, wohl der Meinung, es sei doch schon Widerstand genug am katholischen Glauben, an Gottesdiensten, an kirchlichen Riten, zum Beispiel von Leichnamsprozession, festzuhalten. Mein Bruder war den übrigen Familienmitgliedern in der radikalen Entschiedenheit, seiner Überzeugung gemäß zu leben, weit voraus. Und er war es auch, der uns Schwestern und Eltern über die barbarischen Hintergründe des Unrechtsstaates aufklärte und sich durch beschwörende und ängstliche Vorhaltungen der Eltern, doch wenigstens pro forma mitzumachen, der Hitlerjugend beizutreten, nicht zum Mitmachen bewegen ließ. So ist es auch zu erklären, dass er seine Angehörigen nicht in die Widerstandspläne eingeweiht hat. Er wusste, sie würden alles tun, um ihn davon abzubringen. Und damit hatte er recht. Was unseren Vater betrifft, erzogen in den Denkweisen autoritärer Strukturen und eingebunden in die Gehorsamspflicht patriotischer Nationalbewusstseins, wie es gerade für seine Vatersgeneration selbstverständlich war, konnte er Widerstandsaktivitäten gegen das Gewaltregime mit seiner Vaterlandsliebe nicht vereinbaren. Wir wissen heute, dass die Freunde der Weißen Rose aus einer unerschütterlichen christlichen Grundeinstellung heraus den Widerstand gegen das Verbrecherregime als unabdingbare Christenpflicht auffassten. Eine solche Konsequenz war für unseren Vater offenbar nicht nachvollziehbar. In den langen Monaten der Einzelhaft hat Willi sich auch mit der Frage beschäftigt, wie unser Vater wohl über sein Tun denken würde. Er flüsterte meiner Schwester während eines Gefängnisbesuches zu: Sage dem Vater, es war kein dummer Jungenstreich. Er wird einmal stolz auf mich sein. Die Zerschlagung und Verfolgung der Weißen Rose hatte auch ihre Angehörigen betroffen. Sie mussten Verhöre und Verhaftungen auf sich nehmen. So war nicht nur ich selber bis Mitte Juni 1943 in München inhaftiert, auch unsere Eltern waren vom 28. Februar 1943 bis unmittelbar nach dem zweiten Weißer-Rose-Prozess in Sippenhaft. Auch wenn mein Vater nur selten und dann sehr verhalten in seinem Schmerz über Willis Tod sprach, waren wir, meine Schwester und ich, uns doch klar darüber, wie sehr er sich mit dem Gedanken quälte, Willis Tun letztlich nicht begreifen oder gar bejahen zu können. Eine Bestätigung dieser Vermutung erhielt ich vor kurzer Zeit. Dank der sorgfältigen Recherche eines Doktoranden wurde ein Originalbrief meines Vaters im Landesarchiv Saarland aufgefunden. Ein Brief, den er am 17. April 1943 aus seinem Gefängnis, also unter Zensur, an mich geschrieben hatte. Dieser Brief hatte mich damals nicht erreicht. Ich befand mich ja im Gefängnis in der Brienner Straße hier in München. Mein Vater schrieb mir diesen Brief unter anderem: Für mich ist es der einzige Trost, dass ich von all dem, was vorgefallen sein mag, nichts weiß und noch weniger als nur die geringste Ahnung hatte. Wir müssen aber darunter schwer leiden. Und als letzten Satz schrieb er: Mutter und ich mussten nun bald 60 Jahre alt werden, um noch mit dem Gefängnis bekannt zu werden. Ein Ort, den wir doch nur vom Hörensagen gekannt haben. Ich weiß noch gar nicht, wie ich mich in der Öffentlichkeit damit zurechtfinden soll. Als die Eltern dann von dem Todesurteil erfuhren, haben sie auch in ihrem religiösen Bewusstsein heraus alles auf sich genommen, den Schmerz und auch den Stolz. Mein Bruder mag in den schweren Stunden vor seinem Tod um diese Stärke unserer Eltern gewusst haben. Aus dem Gefängnis schrieb er nämlich auch: Ich weiß, dass ihr alle an die Sinnhaftigkeit dieser Ereignisse glaubt. In seinem Abschiedsbrief dankte den Eltern, Zitat, für alle Freiheit und Möglichkeiten, die sie ihm auf seinem Lebensweg mitgegeben haben. An welche Freiheiten mag er dabei wohl gedacht haben? Es wird wohl so gewesen sein, dass er sich, anders als es bei uns Schwestern der Fall war, durch die Erziehungsweise unserer Eltern weder eingeengt noch gemaßregelt fühlte. Ich bende noch einmal zurück. Zu Beginn des Krieges wurde Willi inzwischen Student der Medizin einer Sanitätsabteilung zugeteilt und an verschiedenen Kriegshauptplätzen Frankreich, Belgien, Polen und Russland eingesetzt. Vor allem der Einsatz an der Ostfront veränderte diesen ohnehin sehr nachdenklichen Menschen. Er sah die Not und das Leiden der vom Kriegsgeschehen betroffenen Bevölkerung, wurde Zeuge von verhängnisvollen Gräueln. Am 1. Februar 1942 schrieb er mir: Ich wünschte, ich hätte das nicht sehen müssen, was sich in meiner Umgebung zugetragen hat und mich aufs Tiefste trifft. Auf diese Wirklichkeit hatte Willis Gewissen reagiert. Nicht es muss etwas geschehen, sondern ich muss etwas tun. Und als er dann im Sommer 1942 im Kreis der Weißen Rose Hans Schellkroll kennenlernte und von konkreten Plänen und Aktionen erfuhr, war seine moralische Verpflichtung zum Widerstand bereits so bindend, dass er sich dieser Gruppe rückhaltlos anschloss. Mit ihm und durch ihn wurden die nicht abgerissenen Verbindungen zu den vielen Freunden der bündischen Jugend wichtig. ging es doch darum, über den Münchner Raum hinaus wirksam zu werden und von verschiedenen Orten aus die Flugblätter zu verbreiten. Nur 4 von Willis Freunden haben den Weg vom ursprünglich sie alle einenden Widerstand im Denken zum Widerstand im Handeln gefunden. Bei den übrigen, die er ansprach, traf er auf Skepsis und Zurückhaltung. Aus seinen Tagebuchnotizen geht hervor, dass er bei dem Versuch, Mitstreiter für seine Pläne zu gewinnen, manche Enttäuschung hinnehmen musste. Da die Freunde den Erfolg der Flugblattaktionen als gering einschätzten, erschien ihnen das Risiko zu groß. Jedenfalls versuchten sie, ihn vor zu gefährlichen und, wie sie meinten, politisch sinnlosen Aktionen zurückzuhalten. Willi blieb, wie mir später berichtet wurde, bei all diesen Argumenten merkwürdig unbewegt. Er war den Gefährten von damals entwachsen, er war über sie hinausgewachsen. Es ist anzunehmen, dass die Warnungen und Vorbehalte, die er sich anhören musste, mit dazu beigetragen haben, in meinem Bruder auch Zweifel an Sinn und Angemessenheit der geplanten Aktionen aufkommen zu lassen. Am 14. Januar 1943 notierte er im Notizbuch: Viel Zeit geht damit vorbei, dass ich mich mit dem Plan beschäftige. Ob das der richtige Weg ist, manchmal glaube ich es sicher, manchmal zweifle ich daran. Die sich daran anschließende Notiz zeigt jedoch, dass seine Entscheidung unwiderruflich feststand. Sie lautet: Aber trotzdem nehme ich es auf mich, wenn es auch noch so beschwerlich ist. Als dann am 18. Februar 1943 die Flugblätter in der Universität von Hans und Sophie verteilt wurden, erinnerte ich mich an die vielen unverhohlenen Äußerungen von der Notwendigkeit, einen klaren und sichtbaren Protest gegen das Regime zu wagen. Ich ahnte sogleich, wer die Urheber dieser Flugblätter waren. Nachdem man Hans und Sophie gefasst hatte, wurden Willi und ich ebenfalls in unserer Wohnung verhaftet. Begleitet von 2 Gestapo-Beamten, im Fond eines Polizeiautos sitzend, hielten wir uns schweigend fest an der Hand. In den ersten Tagen saßen wir im selben Untersuchungsgefängnis. Hin und wieder sahen wir uns für Sekunden. Dabei blickte Milli mich so ermutigend, ja fast beschwörend an, dass ich beruhigt in meine Gefängniszelle zurückkehrte. Um sich und andere zu retten, hatte er zunächst 8 Tage lang seine Mithäterschaft abgestritten und, wie Roland Freisler, der Präsident des Volksgerichtshofs, höhnte, der Gestapo schöne Lügengeschichten aufgebunden, und er fügte zynisch hinzu: Aber wir waren schlauer als sie. Aus den Verhörprotokollen wird erkennbar, mit welcher Bravour mein Bruder den Vernehmungen der Gestapo standhielt und ihren Attacken parierte. Immer nur das preisgebend, was die Gestapo schon wusste und womit die bereits Hingerichteten glaubwürdig belastet werden konnten. Es gelang ihm 8 Monate lang durch Winkelzüge, Selbstbezichtigungen und Aufbauen falscher Fronten, die Freunde, die noch nicht überführt waren, zu decken, sodass diese noch Gelegenheit hatten, ihre Spuren zu verwischen. Bleibt zu fragen, was meinen doch eher abwägenden als waghalsigen Bruder dazu bewogen hat, seine skeptische Vorsicht zu überwinden. Einzelheiten und Zeitpunkt seiner Entscheidung für den Widerstand im Kreis der Weißen Rose sind sein Geheimnis geblieben und wir kommen nur bis zur Schwelle dieser Entscheidung. Christlich fundierte Erziehung im Elternhaus, Prägungen durch die nonkonformen Lebensziele bündischer Jugend, persönliche Erfahrungen mit der Gestapo, grauenvolle Erlebnisse an der Ostfront, gewiss, jedoch solches erfuhren doch andere auch. Viele Menschen haben das Gleiche erlebt, das Gleiche gedacht, auch das Gleiche gehasst, aber eben unverbindlicher, nicht mit jener Unbedingtheit und Intensität, wie Willi Graf und den Gefährten der Weißen Rose zu eigen waren, eben jene unerbittliche Bereitschaft, die keinen anderen Ausweg sah, als sich selbst als Pfand einzusetzen, während andere gedankenvoll und tatenarm, sich sorglos bewahrt und bedeckt hielten. Seinem letzten Brief an mich, den Willi heimlich dem Gefängnisgeistlichen anvertraut hatte, heißt es: Die Gespräche unserer letzten Wochen sollen dir Hilfe und Inhalt für dein künftiges Leben sein. Ich werde bei dir sein, auch wenn ich nicht mehr im Leben an deiner Seite stehen kann. Gerade in der Zeit meiner Einsamkeit habe ich viel an euch alle gedacht und für euch gebetet. Und ich glaube und hoffe, dass ihr alle Trost und Stärke in Gott, seinem unerforschlichen Willen findet. Gegenüber meinen Freunden sollst du bestimmt sein, mein Andenken und mein Wollen aufrechtzuerhalten. Sage allen meinen letzten Gruß, sie sollen weitertragen, was wir begonnen haben. Mein Lieblingspsalm war Psalm 90. Dieses herrliche Gebet lasse ich in deinen Händen zurück, dass du beim Beten dieses Psalms immer wieder an mich denken wollest. Weitertragen. Ein Appell, der das Vergangene mit der Gegenwart verbindet und die Zukunft weist. Zum Tode verurteilt, schrieb Willi aus seiner Zelle: Ich gehe meinen Weg bis zum Ende. Heute wissen wir, dass diese letzten Schritte seines jungen Lebens, die zur Aktion und die nach dem Urteil immer einsamer getan werden mussten, sie bleiben seine persönliche Tat, eine am inneren Erfolg gemessen vielleicht wirkungslose Tat. Doch wer sich näher mit der geistig-ethischen Grundlage der Weißen Rose befasst, ihrem kompromisslosen Festhalten an höchsten moralischen Grundsätzen, auch in der äußersten Gefahr des Lebens, der weiß, dass sich jene Verschmelzung von Wollen und Tun einer Beurteilung entzieht, die nur den wägbaren Nutzen im Auge hat, das also auf einer anderen Ebene als der des vordergründig politischen Erfolgs der Sinn sittlichen Handelns deutlich wird. Der Widerstand der Weißen Rose ist im Laufe der Zeit nach 1945 vielfach gebraucht und auch missbraucht worden. Missbraucht, so meine ich, indem man ihn gleichsam als ein Alibi benutzte, um eigenes Verhalten, Versagen zu bemänteln und den Widerstand nachzuholen, der damals nicht geleistet wurde. Jedoch ist festzuhalten, die Weiße Rose war kein Zeichen dafür, dass die Deutschen und auch die Universitäten so schlecht denn doch nicht waren. Sie war ein Zeichen, wie schlecht sie waren. Weitertragen. Diesem Auftrag weiß sich auch die Weiße Rose Stiftung verpflichtet, die 1987 von Teilnehmern und Angehörigen der Widerstandsgruppe Weiße Rose hier in München gegründet wurde. Ich selber bin zweite Vorsitzende dieser Stiftung. Ihre aktuelle Aufgabe sieht sie darin, neben der Vermittlung von Kenntnissen und über das Wirken und die Verfolgung der Weißen Rose, vor allem darin, Tendenzen wie Antisemitismus, Rassismus, Feindseligkeit gegenüber Ausländern sowie andere unmenschliche Verletzungen der Menschenrechte entgegenzuwirken. Weitertragen. Dieses Vermächtnis heißt auch für mich persönlich, von der Existenz der Weißen Rose Zeugnis zu geben, Auslegung und Rezeption ihrer Geschichte zu begleiten, einer Legenden- und Mythenbildung entgegenzuwirken. Durch diese Aufgabe erwachsen mir aber auch Probleme. Als Zeitzeugin, die ich nun einmal bin, muss ich Balance halten zwischen Distanz der Berichterstattung und persönlichem Betroffensein. Wie kann ich beispielsweise den heutigen Menschen, vielleicht auch Ihnen, vermitteln, was es damals hieß, Widerstandsaktionen durchzuführen? Wie Ihnen erklären, dass man damals selbst bei den Liebsten, mit den liebsten und nahestehendsten Menschen über manches nicht sprechen konnte? Die Geschichte mit ihrer historisierenden Kraft greift ja auch nach mir. Meine Erinnerung von damals wird notwendigerweise konfrontiert mit meinem Wissen von heute. Und es bleibt nicht aus, dass mein Gedächtnis die damaligen Ereignisse im Laufe der Zeit verformt, vielleicht gar verändert hat. Hierzu eine Anmerkung. Die Generation, für die der Nationalsozialismus nicht Geschichte, sondern erlebte Vergangenheit ist, stirbt langsam aus. Bald wird es keinen Zeitzeugen mehr geben. Wir sind die Letzten, fragt uns aus, so heißt es in einem 1973 verfassten Gedicht von Hans Sahl. Wir sind die Letzten, fragt uns aus, wir sind zuständig. Handel im Widerstand war gewiss eine Ausnahmesituation, ja, eine Grenzsituation menschlicher Existenz, durchdrungen von Einsamkeit, Zweifeln und Ohnmacht, aber doch bestimmt vom mutigen Wagnis. Die Münchner Studenten haben die nationalsozialistischen Verbrechen den Lauf des Krieges nicht aufgehalten. Sie wussten, dass ihr Widerstand den Ausgang der deutschen Katastrophe nicht mehr abwenden, sondern bloß noch das Leben nach ihr vorbereiten könnte. Mehr vermochten sie nicht. Dass sie es gewagt haben, bedeutet ihre Größe. Auch in seiner unbestreitbaren Unfertigkeit, den Fehleinschätzungen und Versäumnissen, der Ungeduld und Überstürzung, ja, auch durch sein Scheitern gewinnt dieser Widerstand an zeitlosem Profil, denn dadurch sind die Freunde der Weißen Rose Menschen mit Vorzügen und Schwächen und sie erstarren nicht zu heroischen Geschichtsfiguren. Jedes Pathos der Heldenverehrung will sie sich auch gewiss verbeten haben. So bleibt zu fragen, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Das Verantwortungsbewusstsein der Münchner Studenten, ihr Wille, ihr Mut, ihr Gottvertrauen und auch ihre Ängste und Zweifel sollten jedem zum Anlass werden, sich zu fragen, wer sich selber in einer Grenzsituation verhalten hätte oder verhalten würde, ob er begreifen oder ob er ausweichen will. Ob er Nein sagt, wenn es bequemer wäre, Ja zu sagen? Die Studenten der Weißen Rose haben doch etwas Unersetzliches hinterlassen, eine Menschlichkeit, ohne die ein Neubeginn nicht möglich gewesen wäre. Auch wenn man sich, wenn vom Widerstand die Rede ist, vor Parallelen zwischen den 30er Jahren und unserer Generation, unserer Gegenwart hüten soll, denn das wäre eine unzulässige Verharmlosung der damaligen Zeit, müssen wir erkennen, dass wir heute schon wieder mit Entwicklungen konfrontiert sind, die aktiven Bürgerprotest herausfordern. Das bedeutet, dass Widerstehen als lebendige Verpflichtung nichts Einmaliges ist, sondern eine lebenslange Aufgabe bleibt, die täglich in kleiner Münze geleistet werden muss. So mancher mag sich vom Schutzwall unserer politisch und rechtlich geordneten Gesellschaft stark und unbeirrbar fühlen, gelte es sich dem Zugriff einer Tyrannei zu widersetzen. Ein Zusammenhang zwischen damals und heute liegt aber in der Ähnlichkeit der Antwort auf die Frage, was können wir denn tun? Wir können ja doch nichts machen. So oder ähnlich wird gestern wie heute jede politische Verzichterklärung und antidemokratische Resignation umschrieben. So auch bekamen es Willy Graf und seine Freunde von den Schweigenden und Zögernden zu hören. Das Verständnis des Widerstandes der Weißen Rose würde indessen erschwert, wenn man ihn nur auf das Moralische reduziert, ihn gleichsam entpolitisierte, um die Moral gegen die Politik auszuspielen. Doch die Botschaft der Weißen Rose wendet sich gerade gegen solche Trennung. Ihr Widerstand war politischer Widerstand. Seine moralischen Positionen blieben nicht akademisch. Teil ihrer persönlich glaubwürdigen Aneignung von Moral war das politische Handeln, das sich dem Ganzen verantwortlich wusste. Die Freiheit, das Recht und die Unverletzlichkeit der Menschenwürde waren für sie Voraussetzungen jeder Politik, jeden Zusammenlebens unter Menschen. Aus Liebe zu kommenden Generationen muss nach Beendigung des Krieges ein Exempel statuiert werden, dass niemand auch nur die geringste Lust je verspüren sollte, Ähnliches zu versuchen. In diesen Worten aus dem vierten Flugblatt der Weißen Rose wird vorausschauend deutlich, dass die zeitgeschichtliche Erfahrung der NS-Zeit eine entscheidende Vorbedingung des modernen politischen Denkens sein wird. Eine Erfahrung, die das nie wieder konkret versteht. Seien wir doch ehrlich, Wie viel Unrecht, wie viele Probleme schieben wir täglich beiseite, überlassen sie anderen oder schweigen zu allem. Der Rückzug in die Individualität, in das kleine private Glück, nimmt im gleichen Maße zu wie die sich verbreitende Politikverdrossenheit. Politik ist aber, wie die Vergangenheit uns lehrt, kein Ausweg. Politische Apathie aber ist, wie die Vergangenheit uns lehrt, kein Ausweg, es ist der Weg in die Schuld. Denn eines haben gewiss wir alle aus dem Widerstand von damals gelernt. Wir können nicht zuwarten, bis sich die Verhältnisse ins Unerträgliche steigern. Wir müssen uns immer wieder aufs Neue bemühen, uns jene Gabe der Unterscheidung zu eigen zu machen, die nötig ist, um zu einem eigenen Urteil zu kommen und nach dieser Einsicht zu handeln. Also auch in einer andersdenkenden Mehrheit abweichende Urteile und abweichendes Verhalten zu wagen. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, die ihr um euer Herz gelegt, entscheidet euch, ehe es zu spät ist, so heißt es in einem der Flugblätter. Es geht also auch um den Widerstand gegen die Trägheit des Geistes und des Herzens, um Widerstand gegen die Versuchung, sich bedeckt zu halten und Konflikten aus dem Weg zu gehen oder, um es auf einen Nenner zu bringen, aufpassen, erkennen, Nein sagen, durchhalten. Ich erinnere an die Worte meines Bruders in einem Brief an mich. Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung. Uns aber ist gegeben, dem Zweifel zu begegnen und eine eindeutige Richtung einzuschlagen. Ähnliches auf ihre Weise sprach Hildegard Hamm-Brücher aus, als sie bei der Gedächtnisvorlesung im Februar 1997 in der Universität München zum Gedenken an die Weiße Rose über das Thema das Vermächtnis der Weißen Rose gestern, heute Morgen referierte. Dabei stellte sie die Frage, wie wir Deutschen eigentlich mit dieser Botschaft umgegangen sind, in der Politik, in der Gemeinschaft, in den Medien. Ihr Fazit lautete: Mit den Texten der Flugblätter der Weißen Rose und mit dem Leben und Sterben ihrer Verfasser und Bekenner wurde für uns, für unsere politische Kultur, ein konstitutiver Grundwert geschaffen, die politische Verantwortung des Einzelnen. Deswegen ist und bleibt ihr Vermächtnis gültig und lässt sich nicht mit einem, wem auch immer verorteten Schlussstrich zu den Akten legen. Es kann, ja es muss, ein gelebter, unverzichtbarer Grundwert unserer politischen Kultur bleiben. Lassen Sie mich schließen mit einem Absatz aus einer Rede, die Bundestagspräsident Wolfgang Thierse bei der Gedenkveranstaltung der Weißen Rose Stiftung am 18.02.2003 gehalten hat. Diese Märtyrer der Freiheit können uns, die wir in Freiheit leben, nicht unmittelbar und konkret Vorbild sein. Aber das haben wir hoffentlich endgültig gelernt, es gar nicht so weit kommen lassen, dass wieder Märtyrer notwendig werden. Sinn für die Kostbarkeit und Verlässlichkeit der Freiheit haben. Widerspruch statt Widerstand, Sensibilität für alltägliche Unannehmlichkeiten. Treten wir also bereits den leisesten Anfängen von Unfreiheit, Rechtsbruch und Menschenverachtung entschieden entgegen. Zeigen wir Zivilcourage. Zivilcourage in der Demokratie ist wichtig, überlebenswichtig. Denn sie ist die Kraft, ohne die unser demokratischer Staat nicht leben kann. In diesen Tugenden lebt das Vermächtnis der Weißen Rose weiter. Und Sophie Scholl hinterließ uns ihre Botschaft. Jedenfalls glaube ich, sagte sie, dass der Einzelne zu wachen hat und erst dann recht dann, wenn ihm das schwer gemacht wird. Die Zeichen, die eine neue Wachsamkeit anmahnen, mehren sich. Wir dürfen sie nicht ignorieren. Veranstaltungen wie diese heute sollen dafür sorgen, dass das Eintreten für ein humanes Gemeinwesen nicht mit dem Tod von Menschen bezahlt werden muss, die leben wollten, Menschen, deren Tod unheilbare Wunden hinterlassen hat, bei denen, die sie liebten und überlebten und deren Beistand ich und viele andere doch noch sehr wohl hätten bekommen. brauchen können. Lassen Sie mich schließen mit einem Gedicht von Werner Reinhardt, einem Freund aus dem saarländischen ND-Gruppe, Grabstein für Willi Graf. Eine Stimme sagt, zerstört die weiße Rose. Die Schergen ziehen aus, sie finden sie, weiße Rose. Sie werfen sie ins Wasser, aus dem Wasser steigt die weiße Rose. Sie werfen sie ins Feuer, im Feuer blüht die weiße Rose. Sie stampfen sie in die Erde, mit ihren Wurzeln schreibt die Erde die Rosenschrift noch einmal neu. Und ich wünsche Ihnen hier, die Sie hier sind, und Ihnen, die Sie in diesem Hause auch ferner aus- und eingehen werden, dass Sie hier immer wieder etwas finden von einer jeweils neu gedachten und geschriebenen Rosenschrift und dabei an meinen Bruder Willi denken. Ich danke Ihnen.